Schönen guten Morgen. Heinz Spindler ist mein Name. Ganz schön hoch, das Pult. Ich bin ein bisschen klein geraten. Ne? Kann man es kleiner stellen? Oh, nicht. Ah, jawohl. Schon fühle ich mich besser. Das, ja, so ist es, wenn man zu klein geraten ist in dieser Welt. Ne? Aber lieber ein bisschen zu klein als zu groß. Ja? Dann kann man nicht zu tief fallen. So ist es. Ja, ist es. Wir reisen viel herum, wir reisen nicht so viel herum wie der Alexander Seibel, aber wir reisen doch einiges herum. Und was ich so feststelle beim Herumreisen, so ein bisschen in der Welt, auch in Deutschland, Serbien oder ob man nach Amerika kommt oder sonst wohin, ist es ein großes Durcheinander. Und ich glaube, das große Durcheinander in der Gemeinde Jesus liegt daran, weil uns das nicht mehr genügt, du bist da. Einfach da. Es reicht uns nicht mehr. Und das macht uns große Not. Ich war vor kurzem in einer Gemeinde und wir haben uns dann verabschiedet mit unseren Studenten. In die Gemeinde gehen wir schon, der Bodenseehof schon seit 25 Jahren. Und normalerweise am Sonntagnachmittag, wenn so Verabschiedung war von den Studenten, waren immer ganz viele Leute da zum Kaffee trinken noch und wir haben ein bisschen mitgeteilt. Und plötzlich war nur noch die Hälfte, tatsächlich nur noch die Hälfte, höchstens die Hälfte da der Menschen. Und ich habe das dann ganz offen angesprochen an dem Nachmittag und sagte, schaut, das kommt von... weil ihr euch das durcheinander bringen lasst. Wenn Christus nicht mehr im Zentrum steht, was wollen wir dann noch miteinander? Und es tut mir unglaublich weh und glaubt mir das eine, dass Gemeinden, die in der Verfolgung stehen, und das ist unser großes Problem, das wir haben. Wir stehen auch in einer Verfolgung in Deutschland, aber wir merken das nicht, weil es so sanft ist, weil es so nett ist, weil immer die Sonne scheint. Wir brauchen uns einander nicht mehr und wir brauchen auch nicht mehr Jesus im Zentrum, sondern wir brauchen irgendwas anderes im Zentrum. Und das ist unsere große Not. Bis es dann so weit kommt eben, dass wir plötzlich merken, holla, das Leben ist ja reduziert eigentlich nur auf Jesus. Weil es der Einzige ist, der uns halten kann in so einer verrückten, kaputten Welt, wenn wir selbst merken, dass wir auch der Vergänglichkeit anheimgestellt sind, wie man es so schön sagt. Wenn wir unsere ganze eigene Not im Leben plötzlich merken. So ein großes Geschenk Gottes. Das war das Problem dieser Pharisäer. Jesus sagt, wenn ihr wenigstens blind wärt, dann wäre es kein Problem. Dann könnte ich euch heilen. Es wäre keine Not. Aber jetzt sagt ihr, dass es Sehen seid. Also es heißt, sie haben gesagt, wir wissen ja alles. Und sie haben sich ja noch in kompliziertere Lehren noch reinbegeben. Die einfache Lehre über den lebendigen Gott reichte ja schon gar nicht mehr. Das muss ja richtig kompliziert sein. Und für das Komplizierte brauchen wir dann auch nicht mehr nur Gott, der uns das erklärt und sein Wort, sondern wir brauchen jetzt Spezialisten, die uns das erklären. Die uns dann unseren ganz eigenen komplizierten Weg, den wir uns selbst aufgebaut haben, irgendwie erklären. Das war das große Problem. Diese Pharisäer. Und sie wussten, wenn wir loslassen von unseren komplizierten Lehren, dann sind wir nichts mehr. Das war ihre Not. Dann steht ja nur Jesus im Mittelpunkt, der allmächtige Gott. Und das wollen wir nicht. Irgendwie wollten wir es schon, aber irgendwie auch nicht. Das war ihr Problem. Und ich glaube, später sehen wir das ja auch in der Apostelgeschichte, dass etliche dieser Menschen zum Glauben kamen. Damals schon, glaube ich, dachten die, wenn wir doch einfach raustreten können und sagen, Leute, das reicht doch, wenn wir uns auch vor Jesus beugen. Aber da stand der Stolz im Weg. Die Hochmut. Da stand das im Weg, was viele sagen, nee, so einfach kann das nicht sein. Das Problem in der ganzen Theologie, ihr Lieben, deswegen ist es so kompliziert geworden. Da gibt es Menschen, die haben zum Teil nichts anderes zu arbeiten als nur das noch. Und irgendwie muss ich hier mein Geld verdienen. Und wenn ich dann Spezialist für komplizierte Angelegenheiten bin, wie wenn ich ein Arzt bin für spezielle Krankheiten, dann werde ich irgendwie famos in dieser Welt. Dann habe ich auch was zu bieten. Uns reicht manchmal Jesus nicht mehr. Und das ist unser großes Problem in unserer Welt. Der neue Leiter von OM, Operation Mobilisation, Peter Maiden, der kam zu uns auf unserem Fackelträger internationalen Treffen in England und sagte, er war in eine Gemeinde eingeladen in Südkorea und hat dort gepredigt. Und diese Gemeinde sagte, die haben am Samstagabend, trafen die sich zum Gebet für einen Sonntagmorgen Gottesdienst. Und er sagte, naja, so um 5 Uhr, glaube ich, 5 oder 6 Uhr war es, Das ist ganz okay, die werden wohl so eine Stunde beten und dann ist die Sache okay. Und dann sagt er, die haben gar nicht mehr aufgehört. Morgens um 5, dann sagt er, also ich muss jetzt gehen, weil er musste die erste Predigt halten, morgens um 7. Und dann dachte er, ich gehe schon mal, damit ich noch ein bisschen frisch bin im Kopf, damit ich die erste Predigt halten kann. Er musste dann noch 3-mal predigen an dem Sonntag, glaube ich. Und er sagte dann, er hat die Ältesten zusammengerufen in dieser Gemeinde und sagt, jetzt frage ich euch, habt ihr Spaltungen unter euch? Und er sagt, nee, kennen wir gar nicht. Habt ihr irgendwie sexuelle Unmoral unter euch so, was man ja ständig irgendwo hört? Nee, kennen wir auch nicht. Und der Peter Maiden sagte, er selber kann sich es nur so erklären, dass diese Menschen nur Christus im Zentrum hatten. Und sein Wort. Es hat gereicht. Und diese Einfachheit haben die so einfach gelebt. Und es hat denen diesen, wie man heute so sagen, so salopp, diesen missionarischen Drive, diese Kraft, diese Dynamik gegeben, diese Gemeinde. Das ist echt gewaltig. Und das hat mich selbst gedemütigt, weil ich denke auch, oh wow, was beschäftigen wir uns mit allen möglichen Dingen in dieser Welt. Und der Apostel Paulus, der hat gewirkt durch den Heiligen Geist, Worte geschrieben, die in Kleinasien vorgelesen wurden, und ich möchte daraus aus dem Brief, den wir den Epheserbrief kennen, möchte ich ein paar Verse vorlesen aus Kapitel 3. Und ich habe darüber geschrieben, das kann man alles Mögliche drüber schreiben, über diese Verse, das ist mir auch klar, aber ich habe drüber geschrieben, der Schlüssel, um ein Leben in der Fülle zu leben. So nenne ich es mal. Der Schlüssel, um ein Leben in der Fülle zu leben. Und der Apostel Paulus, der schreibt in diesem Brief, schreibt er ein paar grundlegende Sachen. Es geht hier gar nicht darum, dass er Leute ganz persönlich adressiert und Leute, die persönliche Probleme hatten. Aber irgendwie schreibt er in eine Welt hinein und möchte Menschen aufmerksam machen darüber, was ihnen hilft, dieses Leben in der Fülle zu leben, wonach sie sich eigentlich wirklich sehnen. Und es sehnt sich ja jeder Christ danach, der wiedergeboren ist. Und es ist nichts Schlechtes, wenn man sich danach sehnt, wisst ihr? Die Frage ist nur, zu welcher Quelle gehen wir, um diese Fülle zu bekommen? Das ist die Frage. Und da müssen wir uns danach sehnen. Das ist ja das Kennzeichen von Leben. Dass ich mich nach Nahrung sehne. Das ist ja das Kennzeichen von Leben. Wenn ich tot bin, habe ich keinen Hunger und keinen Durst. Ja? Aber wenn ich lebe, dann bin ich durstig und dann bin ich hungrig. Das Leben macht hungrig und durstig. Und das ist ein gutes Zeichen, das ist ein sicheres Zeichen, dass ich noch am Leben bin. Preis Gott. Aber jetzt ist die Frage, wo stille ich diesen Hunger? Und der Gründer, der Fackelträger, eigentlich kann man schlecht sagen, dass er der Gründer der Fackelträger war, weil er das nie wollte. Er wollte nie eine Missionsorganisation gründen. Major Ian Thomas, sein einziges Ziel war, dass Menschen diesen auferstandenen Christus kennenlernen, auf diese Kraft vertrauen dürfen, ihn im Zentrum haben im Leben. Weil er merkte, das ist die größte Not im Leben von Christenmenschen. Wenn Christus nicht mehr im Zentrum ist, das ist die größte Not der Christenmenschen im Leben. Und es ist wirklich so, wenn Christus nicht mehr im Zentrum ist. Und er sagte mal, das, was die Welt so den zweiten Segen nennt, das ist eigentlich diese Erweckung durch Jesus Christus, wenn ich plötzlich erkennen darf, wer Jesus eigentlich wirklich ist. Und da werden mir natürlich verschiedenste Möglichkeiten angeboten, dieses Erlebnis zu haben, aber das kann man nicht einfach so haben. Wir gehen immer enttäuscht wieder weg. Gesättigt gehen wir nur weg, und ich nehme es mal so, dieses Bild, auch wenn es manchmal schwer verständlich ist. Aber gesättigt gehen wir nur weg, wenn wir Jesus Christus erkannt haben. Und es geschieht nur, wenn der Geist Gottes uns die Augen öffnet und Jesus verherrlicht in unserem Leben. Und wir von seiner Majestät ergriffen werden. Und dann ist es wie in dem ersten Lied, das wir hier sangen. Ich glaube, das war so ungefähr: Es genügt, wenn ich nur dich habe, es genügt. Es genügt. Es genügt, weil du führst mich in alle Wahrheit, Jesus. Du kannst mich gar nicht verführen. Du bist mir Brot des Lebens geworden. Du bist mir Quelle des Lebens geworden. Apostel Paulus schreibt es an diese Menschen damals, an Menschen, die später dann in der Offenbarung genannt werden, wo es sagt, die Schrift, Jesus spricht über diese Leute und sagt, Leute, ihr habt alles, ihr habt die falschen Propheten entlarvt, ihr habt die richtige Dogmatik in euren Gemeinden, das habt ihr alles, aber ich habe wider dich, du hast die erste Liebe verlassen. Du hast dich mit Sachen beschäftigt, die hättest du mir überlassen sollen. Du hättest dich mit mir beschäftigen sollen, das wäre genug gewesen. Du brauchst nicht die Gedanken Gottes versuchen zu denken, die sind eh zu groß. Die kannst du nicht denken. Wer kann das denken, dass in Psalm 45 steht, dass es der Herr ist, der die Säulen der Erde rüttelt? Wer kann das denken, dass es der Herr ist, der diese Erdbeben in der Hand hat? Wer kann das von uns denken? Ich nicht. Aber es ist der Herr. Er saß nicht auf seinen Thron und sagt, oh, was ist da jetzt passiert? Das wäre jetzt total entfallen. Er sitzt im Regiment. Und von diesem Gott schreibt die Bibel. Diesen Christus hat der Paulus, der Petrus, all die anderen Apostel gepredigt. Diesen Christus, der im Regiment sitzt, der regiert. Und wenn er unser Leben regiert, wird's gut. Dann wird's gut. Und deswegen schrieb der Paulus den Leuten und sagte in Kapitel 3, Vers 14, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus. Warum beuge ich meine Knie? Weil ich merke, ihr Lieben, ich mit ein bisschen Lehre und noch mehr Predigen geht es nicht in eure Herzen rein. Ich beuge meine Knie, wozu? Klar, ich bete für euch, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden den Namen erhält, dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe. Durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden an dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne. Mit anderen Worten, dass er noch mehr Raum einnimmt, dass er Raum einnimmt bei euch. Damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid. Das ist das Bild. Weil das Wesen von Jesus ist Demut und Sanftmut, ihr Lieben. Das ist das Wesen von Jesus. Demut und Sanftmut. Damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid. Dazu fähig seid, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite und die Länge und die Tiefe und die Höhe sei. Und die Liebe des Christus zu erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt. Damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Der Herr Jesus sagt in Johannes 10, Vers 10, ich bin gekommen, um euch das Leben die Fülle zu geben. Die anderen sind Diebe und Räuber, Mörder, die verführen euch. Das hört sich alles toll an, clever, klug. Aber die verführen euch. Sei doch mal ehrlich. Deine Lehre, die du selbst folgst, deine selbst aufgebauten Lehre über Gott und die Welt, stillt es deine Seele wirklich? Bringt es deine Seele zur Ruhe? Macht es dich wirklich ruhig? Empfindest du wirklich den Frieden Gottes, der höher ist als jede menschliche Vernunft? Sei doch mal ehrlich, wird Jesus sagen. Und der Apostel Paulus schreibt den Leuten und sagt, Leute, schaut, ich habe das ja eigentlich, letztendlich könnte ich sagen, ich habe es ja selbst erlebt. Ich war ja ein selbstgerechter Mensch. Ich war doch einer von denen, die gedacht haben, die wissen alles. Ich war einer von denen, ich habe 15 Jahre, habe ich diese Theologie studiert. Die war ziemlich kompliziert. 15 Jahre habe ich mich mit komplizierten Gesetzen abgegeben. 15 Jahre. Manche sagen unter Umständen sogar noch länger. Man weiß es nicht ganz genau, wann der Paulus von seinen Eltern nach Jerusalem gebracht wurde, um dort zu studieren. Und schon wenn ich nur 15 Jahre denke, ich habe 15 Jahre das Gesetz der Juden studiert. 15 Jahre. Alles studiert, damit ich alles richtig mache. Immer die richtigen Antworten habe. Auf jede Frage die richtige Antwort. Und er würde antworten heute, eines habe ich nie gefunden im Leben. Frieden. Keine Ruhe. Keine Vergebung. Ich war ein gejagter Mensch. Ich war gejagt von meiner eigenen Sucht nach Ansehen, von meiner eigenen Sucht nach Wissen, von meiner eigenen Sucht nach Selbstgerechtigkeit. Ich war ein gejagter Mensch. Aber als mir Jesus begegnet ist, da kam meine Seele zur Ruhe. Plötzlich habe ich Frieden gefunden, Frieden mit Gott, und war fähig gewesen, diesen Frieden Gottes über die Jahre dann hinweg, in der ich Wachstum erfahren habe mit Christus, diesen Frieden Gottes weiterzugeben an andere Menschen, denen ich vorher ein Feind war und die mir feindlich gesinnt waren durch ihre Lehren und durch ihre Weltsicht, die sie hatten. Und der Paulus sagt den Leuten, das möchte ich euch so gern, das will ich für euch, dass ihr diese Liebe in Christus erkennt, diese Fülle. Der Kirchenvater Augustinus sagte mal, das hat mich so bewegt, dieses Wort: Wer immer von Gott irgendwas anderes sucht als Gott allein und deswegen Gott dient, weil er irgendeinen Preis von Gott versucht zu gewinnen und deswegen Gott dient, der erhöht die Sache, die er sucht, und seinen Segen, den er sucht, mehr als den, der Segen gibt, der allmächtige Gott. Der einzige Preis, sagt er, den man gewinnen kann bei Gott, ist Gott allein. Es war, man könnte sagen, ganz kompliziertes Denken. Mit anderen Worten, das einzige, sagt er, der größte Preis, den ein Mensch erringen kann im Leben, ist, wenn er die Gegenwart des lebendigen Gottes in seinem Leben höher schätzt als alles andere in dieser Welt. Das ist der höchste Preis, den ein Mensch erringen kann. Und es schrieb es so, und es hat mich erinnert an dieses Wort, das Gott zum Abraham spricht in 1. Mose Kapitel 15. Und er sagt zu ihm, Abraham, ich bin dein großer Lohn und ich bin dein Schild. Der Abraham hat sich ja auch damit abgetan, wahrscheinlich in den Gedanken, jetzt bin ich Gott gefolgt aus meinem Land raus, was habe ich denn jetzt alles wirklich davon? Ich habe keinen Nachfolger, nichts habe ich im Leben. Ich habe eine Frau, ich habe jede Menge Kamele, aber wem vererbe ich denn das eigentlich? Und da waren viele Fragen in seinem Leben, und Gott spricht in seinem Leben nach diesen Begebenheiten. Da ging das Wort des Herrn an Abraham in einer Offenbarung: Fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn, oder in mir hast du Lohn. Ich bin das. Und mit anderen Worten, dafür betet Paulus, weil er merkt, das ist das Einzige, was einen Menschen wirklich zufriedenstellt. Dass Christus dein Lohn ist, lass es dir doch genügen. Lass es dir doch einfach genügen. Ich möchte es ganz plastisch machen, ihr Lieben. Wir haben gehört von einem jungen Mann auch, der einen Tumor hat. Wir haben heute Morgen gesprochen über eine junge Frau, die schwer an Krebs erkrankt ist. 26 Jahre jung. Ein bildhübsches, junges Ding. Begabt bis zum geht nicht mehr. Kommt aus einer Familie, die lieben Jesus. Haben viele duldet durch das Stasi-Regime in der DDR. Und diese junge Frau wollte nichts anderes als Jesus irgendwo dienen in dieser Welt. Ging aufs Missionsfeld, ging in Weißenheim nach El Salvador, hat schmerzende Hüfte empfunden und kam nach Deutschland zurück, um eine Untersuchung über sich ergehen zu lassen. Und die Untersuchung hat ergeben, dass er einen Tumor in der Hüfte hat, und die Hälfte ihres Beckens musste entfernt werden. Und es kann niemand nachempfinden, wie das ist. Und die Familie hat gehofft natürlich, dass es geheilt ist, aber der Tumor brach wieder aus. Und es sieht medizinisch gesehen, ist keine Hoffnung mehr. Und wir haben diese junge Frau besucht, ihr Lieben. Und wir standen vor ihr, und dann schaut mich diese junge Frau an. Lydia heißt sie, ihr Spitzname ist Puschel. Wer sich dafür interessiert, im Internet kann man einfach auf ihre Homepage gehen, Puschel Holmer oder Holmer Puschel, wie auch immer. Und dann schaut sie mich an und weint und sagt: Heinz, habe ich denn alles verkehrt gemacht? Und ich wusste jetzt nicht, wohin sie will, ja? Weil ja manche sagen, ja, du, irgendwer hat gesündigt, genauso wie in Johannes 9. Das muss ja irgendeine Sünde sein in deinem Leben. Gott will's doch, der meint's doch gut mit deinem Leben. Das Größte, wisst ihr, das Guteste, das Beste, natürlich sagt man richtig in Deutsch, was einem Menschen passieren kann, ist mir da dann aufgefallen an ihr ist, wenn Jesus Christus das Zentrum deines Lebens ist, Leute. Das ist das Beste, was einem Menschen passieren kann. Und sie schaut mich an und sagt, Heinz, schau, durch mich konnte Jesus Zeugnis geben, in Kliniken in Deutschland zu Menschen sprechen, die hätten nie was vom Evangelium gehört. Ich habe einmal in meinem Leben gesagt, Herr Jesus, das, was wir gestern Abend auch vom Sadisch gehört haben, nimm mein Leben und nimm es ganz. Nimm es als ein lebendiges, Gott wohlgefälliges Opfer. Und mach was draus, dass dein Name verherrlicht wird. Und durch diese schwere Krankheit und wahrscheinlich den Weg, den ich jetzt gehe, auch ins Sterben, dass der Leib verfällt, darf ich Zeugnis abgeben von diesem Christus, der in mir lebt. Und dann sagt mir diese junge Frau, und das kann man ja nicht machen, ihr Lieben, ich wünschte mir, ich könnte ein Buch drüber schreiben und die Herzen würden ergriffen, aber um das geht's gar nicht. Das ist dieses Zeugnis, von dem Jesus spricht, und ihr werdet meine Zeugen sein. Ihr werdet nicht meine Erklärer werden, meine Besserwisser werden. Ihr werdet meine Zeugen sein. Und wenn das Leben eines Menschen zum Zeugnis dient, des allmächtigen, auferstandenen Christus, dann findet es seine Erfüllung. Und nur dann findet es seine Erfüllung. Wenn es gewurzelt ist, wenn Christus euer Herz ganz erfüllt, dass er durch den Glauben in euren Herzen wohne. Wenn das so weit ist in deinem Leben, dass du sagst, den einzigen Gewinn, den ich im Leben haben kann, ist Gott allein. Ist Gott allein. Das ist der einzige Gewinn, den ich haben kann. Und für diese Antwort, mit anderen Worten, betet der Paulus. Weil die Menschen haben auch nach anderen Dingen gesucht. Wisst ihr, er hatte in dem Epheserbrief werden viele Sachen erklärt. Ihr seid versiegelt mit dem Heiligen Geist. Ihr seid gerufen. Ihr seid berufen zur Herrlichkeit. In Christus habt ihr alles, was er eigentlich braucht im Leben. Und dann sagte Paulus, mit anderen Worten, aber irgendwie, ich stelle es mir so vor, ich kann euch jetzt noch 5 Stunden voll predigen und ihr sitzt alle da und nickt, manche nicken, ja, mit zuhenden Augen, dann denken sie besser nach. Und ihr nickt alle und seid ganz in euch vertieft. Aber ich merke, das geht gar nicht in eure Herzen rein. Und was ich jetzt tue ist, ich beuge meine Knie. Und ich rufe den allmächtigen Gott an, dass es in eure Herzen reinlegt. Dass der größte Gewinn, den ein Mensch haben kann, der ist, dass Christus das Leben erfüllt. Dann wird's wohl mit meiner Seele. It is well with my soul. Egal wie die Lebensumstände auch immer sind. Wenn der im Zentrum meines Lebens steht, der selbst die Säulen der Erde schüttelt. Wenn der im Zentrum meines Lebens steht, der den Mikrokosmos beherrscht, der das Universum beherrscht, dann muss es ja gut werden. Wenn der mein Leben benutzt, um seine Ziele zu verfolgen, dann muss es ja gut werden, weil dann ist mein Leben nicht nutzlos gelebt. Ich sah war gestern Morgen noch, natürlich beeinflusst einen das alles, gell, wenn man so sich auf eine Predigt vorbereitet. Ich saß gestern Morgen noch in der Missionssitzung von der Hilfsaktion Märtyrerkirche. Und die erzählen dort von einfachen Christen, ihr Lieben, die können manchmal gar nicht lesen und schreiben. Aber die sind so ergriffen von Christus. Wisst ihr, die wissen gar nicht, das interessiert die auch gar nicht jetzt, wann Jesus zurückkommt und wie das auch alles sein wird. Die wissen nur, dass Jesus zurückkommt. Die wissen auch, dass Jesus sie hält in der größten Not ihres Lebens. Die wissen, all die komplizierten Lehren, die wir in der westlichen Welt mittlerweile haben, die wissen die gar nicht. Und die müssen die auch nicht wissen. Und Gott möge sie davor bewahren, sage ich euch. Vor all diesen Bibelseminaren und Universitäten und Bibliotheken, Gott möge sie bewahren. Er möge ihnen das Einfache, Simple, diese Einfalt in Christus erhalten im Herzen. Dass diese Menschen laufen lässt, wie es manche hier auch erlebt haben in der Sowjetunion. Aber es haben Menschen fürchterlich gelitten. Da gab es keine Erklärungen, aber irgendwie stand Gott immer im Zentrum und Christus ist uns immer größer geworden. Je größer die Peiniger waren, desto größer wurde Christus. Komisch. Und von dem betet Paulus, ihr Lieben. Das will ich für euch, weil dann wird es gut mit deinem Leben. Dann wird es gut mit deinem Leben, Matthias. Dann wird es gut mit deinem Leben, Heinz Spindler. Dann wird es gut mit deinem Leben, Satish John. Es wird gut mit deinem Leben, Ute Spindler. Es wird gut mit deinem Leben, wenn Christus dieses Leben erfüllt. Und das ist es, um was es geht, ihr Lieben. Es geht um dieses Wachsen in ihm. Können wir alles gar nicht erklären. Was sagte Hiob später? Am Ende seines Lebens, jeder hat versucht, oder am Ende seines Leidens, jeder hat versucht, das Leiden irgendwie zu erklären. Und der Hiob, der steht vor Gott und sagt, jetzt erst erkenne ich, dass ich nur von Hören und Sagen von dir gewusst habe. Ich habe gar nichts von dir gewusst. Nichts. Weil ich nichts von dir gewusst habe, habe ich schon im Vornheraus Opfer für meine Kinder gegeben, weil ich dachte, wenn die auf eine wilde Party gehen und sündigen, dann habe ich schon mal vorläufig wenigstens Opfer gegeben, weil du bist ein zorniger Gott, du wirst sie strafen. Ich habe gar nichts von dir gewusst. Und das kann passieren, wisst ihr. Und es passiert auch, wenn Christus mehr und mehr Raum gewinnt im Leben von einem Menschen. Dann merke ich, ich habe gar nichts von dir gewusst. Nichts. Nichts. Und wie gut es passt, dachte ich, in die Verse, das hat mir gar nicht abgesprochen, was der Detlef vorgelesen hat, wie gut es reinpasst, wisst ihr. Da waren Pharisäer später dabei gewesen, dann eben in der Apostelgeschichte lesen wir das. Die kamen zu dieser Erkenntnis in Christus und die sagen, wir haben ja gar nichts gewusst von diesem Gott Israels. Nichts. Wir haben unsere Theologie gewusst, das stimmt. Wir haben unsere Gesetze eingehalten, das stimmt auch. Aber wir haben nichts von ihm gewusst. Nichts. Wir haben uns auf all das verlassen, was wir studiert haben. Aber ihn kannten wir gar nicht. Der war nie im Zentrum unseres Lebens. Im Zentrum standen unsere komplizierten Lehren. Die waren im Zentrum. Deswegen haben wir uns auf die Köpfe eingeschlagen. Das war uns wichtig. Aber im Zentrum stand nie wirklich der lebendige Gott. Den Tempel haben wir schon gesehen, natürlich. Wir wussten auch noch theoretisch, was es bedeuten soll. Und von dem betet der Paulus, ihr Lieben, ich bete drum, das bete ich, dass dieser lebendige Gott das Zentrum deines Lebens ist. Und das muss ich auch zulassen, ich, Heinz Spindel, Leute. Und hier, ihr schreibt jetzt zu Menschen, die wiedergeboren waren. Das muss ich auch zulassen. Wisst ihr, das muss ich zulassen, dass Jesus das Zentrum meines Lebens ist. Ich muss es zulassen, dass er mein Denken füllen darf. Dass er mein Reden füllt. Dass er mich bewegen darf in dieser Welt, wie er will, wohin er will. Dass er mich gebrauchen kann, meine Familie gebrauchen kann. Letztendlich sagen kann, meine Kinder sind ja gar nicht meine Kinder. Die gehören ja dir, Jesus. Meine Frau ist ja gar nicht, natürlich ist er meine Frau, aber letztendlich gehört sie dir. Es ist doch gar nicht mein Leben. Es ist doch dein Leben. Von dem betete Paulus. Und deswegen, ihr Lieben, sagt später die Schrift. Das habt ihr vergessen, ihr Epheser. Ihr habt super Lehren aufgebaut. Die waren nicht schlecht und die waren gut. Und wir brauchen gute Lehren. Und wir brauchen gute Lehren, Leute. Aber ihr habt euch nur noch verschanzt hinter euren Lehren. Die Lehre über Christus. Aber nicht mehr Christus, den einen wahren Lehrer im Zentrum gehabt. Das habt ihr nicht mehr. Ihr habt diese erste Liebe verlassen, die euch so hart kindlich lieben lassen. Deswegen erzählen wir diesen Kindern, schaut, die gehen nachher in die Kinderstunde, wenn sie wieder aufgewacht sind. Und dann gehen sie und dann wünscht man nichts mehr, als dass die kleinen Kinder, dass die kommen und sagen, oh Mama, ich glaube jetzt an den Gott, der den Josef im Gefängnis Ruhe gegeben hat. Ich glaube jetzt an den Gott, der den Daniel in der Löwengrube bewahrt hat. An den glaube ich jetzt. Ist es doch klasse. Und die Mama sagt, das war immer mein Gebet, dass mein Kind es glaubt. Und später, mein Kind, kriegst du ein kompliziertes Buch, in dem ganz komplizierte Lehren über diesen Gott stehen. Und dann wirst du später mal feststellen, das ist gar nicht so einfach. Das ist gar nicht so einfach. Das ist genau das, was Jesus der Gemeinde in Ephesus sagt. Ihr habt diese erste Liebe verlassen. Diese erste Liebe, die sagt, wow, dir fehlt es an 10 Euro, ist kein Problem. Wir beten jetzt zum Herrn Jesus, der wird schon irgendwie dafür sorgen. Dir fehlt es an irgendwas, der Herr Jesus, der wird schon dafür sorgen. Ich weiß nicht wie, ich weiß nur das. Ich weiß auch nicht, ob er dir die 10 Euro gibt, aber was ich weiß ist, wenn ich zu ihm bete, dass er irgendwas macht. Hundertprozentig, weil auf meinen Gott ist Verlass. Ich weiß, er handelt. Wie er handelt, ich weiß es nicht, aber ich kann da eines sagen. Er sagt, die, die zu mir kommen, die werde ich nicht hinauswerfen. Und deswegen sagt er später dann, oder schreibt er die Schrift in 2. Korinther Kapitel 11, Vers 3, ich fürchte aber. Und da müssen wir uns alle prüfen, ihr Lieben, das zum Schluss. Wir müssen uns alle prüfen in dem, was da geschrieben steht. Ich fürchte aber, es könnte womöglich die Möglichkeit besteht. So wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List. Sollte Gott wirklich gesagt haben, weißt du, ist wirklich Verlass drauf? Ist Gott wirklich so? Gott weiß, wisst ihr, wenn ihr von der Frucht esst, dann werdet es sein wie Gott. Gott will das nicht. Er ist das Eifersüchtige, selbstverliebt. Er ist egoistisch, arrogant, deswegen möchte er nicht, dass ihr so viel Erkenntnis habt. Die Schlange. Ihr werdet sein wie Gott. Ihr braucht ihn eigentlich gar nicht mehr. Mit anderen Worten. Ich fürchte, dass es könnte womöglich, so wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List, auch eure Gesinnung verdorben und abgewandt werden von der Einfalt gegenüber Christus. Nicht von der, wisst ihr, nicht von euren komplizierten Lehren. Oh, die könnt ihr noch mehr aufbauen, ihr Korinther. Über eure Zungenrede, über Heilung und was weiß ich, was die größte Gabe ist. Da macht euch Gedanken drüber. Oh, macht euch Gedanken drüber. Und merkt ihr, was geschieht dadurch? Die Liebe geht. Die Herrlichkeit Jesu verschwindet. Ich abot. Und das sagt der Major Thomas und deswegen halte ich ihn, einen Menschen soll mir ja eigentlich nicht so verehren, ne? Ich verehre ihn jetzt auch nicht, aber ich halte seine Worte in Ehren. Er sagte, wenn das einmal so weit ist, dass Jesus nicht mehr im Zentrum steht von einem Fackelträgerzentrum, diese einfache Lehre, dass Jesus genügt, dass er dich in alle Wahrheit leitet, weil er der gute Hirte ist, dass er deine Seele zur Ruhe bringt, dass er deinen Hunger stillt, wenn diese einfache Lehre nicht mehr genügt, ich abot, die Herrlichkeit des Herrn ist gewichen. Und davon, sagt die Schrift, habe ich Angst. Ich habe Angst davor, ihr Lieben. Das sollte unsere Angst sein eigentlich. Dass die Herrlichkeit Jesu weicht. Weil der Herr sagt, ich bin dein Schild, ich bin deine Bewahrung letztendlich. Und wenn die Bewahrung weg ist, wenn dieses Schutzschild weg ist, dann wirst du verbrannt. Dann versuchst du mit allen möglichen Möglichkeiten irgendwelche Dinge aufzubauen, andere Schutzschilde. Das kostet dir viel Kraft. Unglaublich viel Energie. Lass mich doch dein Schild sein. Psalm 84 sagt das Gleiche. Ich bin dein Schild und deine Sonne. Und ich bin dein Lohn. Das, was du eigentlich wirklich suchst, das findest du nur, wenn du mich im Zentrum hast deines Lebens. Und das sagte diese junge Frau. Heinz, das ist doch das Größte, was passieren kann. Und wenn das aus dem Mund kommt von einer jungen Frau, die weiß, dass er sterben wird. Aber die sagt, mein Leben, Heinz, hat Erfüllung gefunden. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Dann wird's gut. Dann ist es gut geworden. Zum Schluss lese ich euch Worte vor, die ich einmal in dem kleinen Losungsbüchle gefunden habe. Ich bat Gott um Stärke, aber er machte mich schwach, damit ich Bescheidenheit und Demut lernte. Ich bat um alle Dinge, damit ich das Leben genießen kann. Ich erhielt nichts von dem, was ich erbat, aber alles, was gut für mich war. Gegen mich selbst wurden meine Gebete erhört. Ich bin unter allen Menschen ein gesegneter Mensch. Und es wurde gefunden in der Hemdtasche von einem Soldaten, der im amerikanischen Bürgerkrieg gefallen ist. Dieses Gebet. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus. Deshalb. Und ich mache das viel zu wenig, ihr Lieben. Aber ich möchte es mehr machen für meine Angestellten am Bodenseehof. Das sind meine Freunde eigentlich. Das sind meine Schafe. Für meine Familie. Ich habe das gemerkt, ich habe das viel zu wenig gemacht, auch für meine Kinder. Deshalb beuge ich meine Knie. Von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden den Namen erhält, dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden an dem inneren Menschen. Dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, das ist ganz erfüllt, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet dazu fähig seid, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe sei und die Liebe des Christus zu erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt, damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Dem aber, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen, gemäß der Kraft, die in uns wirkt, ist die Auferstehungskraft. Ihm sei die Ehre in der Gemeinde, in Christus Jesus, auf alle Geschlechter der Ewigkeit der Ewigkeiten. Amen.